hier ist das Mischpult. Mit dem haben wir jetzt schon seit Wochen Probleme.
Warum liegen hier so viele Kabel rum?
Warum hast denn du eine Maske auf?
Ach, sprich mir doch ins Mikro.
Das Filmmagazin. Vom Campus Radio Dresden.
Ja, das kommentieren wir jetzt nicht, das Hörspiel, würde ich sagen.
Nee, das, wir belassen das jetzt so.
Ist zu peinlich.
Und deswegen, damit herzlich willkommen zum aktuellen Filmmagazin,
was hochaktuell und hochbrisant ist. Kurz vor den US-Wahlen haben wir uns natürlich gedacht, Politik, das ist ein Thema. Damit können wir uns auch noch beschäftigen und schauen uns ein bisschen an, wie Politik in Film und Fernsehen umgesetzt ist.
Natürlich haben wir Filmnachrichten im Gepäck, das ist ja klar, die haben wir immer dabei. Danach wird natürlich auch wird's für euch wieder ein Interview geben, diesmal im Gespräch mit Olaf Sanders aus Hamburg. Und der gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf eine Veranstaltung, die in den kommenden Tagen hier in Dresden stattfinden wird.
Ja, oder je nachdem, wann ihr diese Sendung hört, dann vielleicht
schon
auch
stattgefunden hat,
dann darüber könnt ihr euch ja mal informieren, was da so die Erkenntnisse sind. Und genau, und dann im Filmkränzchen werden wir wieder über drei Filme sprechen, die auch Politik natürlich als großes Thema haben. Einmal die Unbestechlichen, der Watergate-Film, dann Lincoln, relativ noch vor 3 Jahren erschienener Film, und der Krieg des Charlie Wilsons, Tom Hanks in der Hauptrolle. Schauen wir uns auch mal an, wie da so Politik umgesetzt ist, ob die anschaubar sind gerade, ja, gerade Antihelden, was da so abgeht in dem Bereich, mal genauer anschauen.
Ja, und ob es politisch unkorrekt wird, können wir euch leider noch nicht sagen.
Wir werden auf jeden Fall am Ende der Sendung eine Mauer um das Filmmagazin gebaut haben und lassen dann das Studentenwerk und die TU dafür zahlen. Das ist das hier. Unser Wahlversprechen an euch.
Wählt uns. Und dafür gibt es jetzt erstmal die Filmnachrichten.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Die virtuelle Realität, bald in Ihrem Kino. Nachdem die Videospielbranche schon seit längerem auf dem VR-Zug aufgesprungen ist, werden nun auch langsam Filmschaffende auf die neue Technik aufmerksam. Zu Werbezwecken wurden einige Szenen aus 50 Shades of Grey 2 neu gedreht als 360-Grad-Videos. Besitzt man nun eine VR-Brille wie die Oculus Rift oder die HTC Vive, können die Clips in dieser besonderen Version gesehen werden. Beispielsweise können sich Nutzer selbstständig in der Szenerie umsehen. Diesen immersiven Effekt wird auch Revenant-Regisseur Alejandro Iñárritu bald verwenden. Für einen Kurzfilm über mexikanische Einwanderer in die USA wird der zweifache Oscar-Preisträger wieder mit Kameramann und dreifachem Oscar-Preisträger Emanuel Lubezki zusammenarbeiten. Nähere Informationen zu diesem Projekt gibt es bisher noch nicht.
Leider kein Foto für Bruce. Gerne leihen große Musiker ihre Stimmen für Film-Soundtracks, was nicht immer heißt, das Ergebnis ist von künstlerischem Erfolg gekrönt. Dem sind sich die Macher der Harry-Potter-Filme bewusst und entschieden sich gegen große Namen. Damit musste sich auch Musiklegende Bruce Springsteen abfinden. Er hatte seinen Song I'll Stand By You Always exklusiv für die Welt der Nichtmuggel komponiert und stieß anscheinend auf taube Ohren. Der Song wurde einfach nicht verwendet.
Alte Klassiker neu arrangiert. Die Filmmusik von Harry Potter, Jurassic Park, Herr der Ringe oder das Dschungelbuch kann wahrscheinlich jeder ein bisschen mitsummen. Von großen Komponisten wie John Williams oder Howard Shore erdacht, werden nun in einigen ausgewählten Städten die Filmhighlights neu gezeigt. Der Clou dabei, ein Live-Orchester wird die dazugehörige Musik einspielen. Auch Deutschland wird Anfang und Mitte 2017 mit einigen Konzerten beglückt. Zum Beispiel werden in Stuttgart, München, Erfurt oder Berlin die begehrten Konzerte bzw. Filmaufführungen gezeigt. Die der Herr der Ringe-Tour beginnt am 27. März in der Alten Oper in Frankfurt.
Willy Wonkas One-Man-Show. Willy Wonka soll seinen eigenen Film bekommen. Produzent David Heyman will die Zeit im Leben des Schokoladengenies filmisch beleuchten, bevor er zum Süßigkeitenfachmann wurde. Schließlich muss es ja einen Grund gegeben haben, warum er sich zu diesem kuriosen Possenreißer entwickelt hat, dem Roald Dahl zwei Geschichten widmete. Mit Ablegern großer Fantasy-Filmreihen kennt sich Heyman aus. Die Flut an Prequels und Sequels schon bestehender Franchises wird also nicht weniger.
Deutschland 83 darf weitermachen. Nach einigem Hin und Her ist die Produktion der zweiten Staffel von Deutschland 83 gesichert. Die Serie war zwar ein Kritikerliebling und im Ausland äußerst erfolgreich, doch deutsche Zuschauer blieben der Serie auf RTL größtenteils fern. Internetgigant Amazon hilft jetzt aus. Sie geben einige Mittel dazu und finanzieren Deutschland 86 zusammen mit dem Fernsehsender. Dafür wird 2018 die Fortsetzung zuerst beim Streamingdienst Amazon Prime gezeigt. RTL hat danach die Option, die UFA-Produktion im Free-TV zu zeigen. In Deutschland 86 wird es wieder um den DDR-Spion Martin Rauch gehen, der nach Afrika reist. Dort wird er aber nicht bleiben und muss im Lauf einer geheimen Mission nach Johannesburg, Tripolis, Paris und Berlin.
Batman gegen die Killer-Clowns. Es begann als Internetphänomen, um auf den schlechten Ruf seines Berufsstands aufmerksam zu machen. Aber die Nachahmer des unfreundlichen Clowns finden sich vermehrt auch in anderen Ländern. In England stellt sich laut der BBC nun ein unerschrockener Bürger aus Whitehaven im Nordwesten Englands gegen die unfreundlichen Gesellen. Bleibt abzuwarten, ob auch das Nachahmer findet.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick
hinter die Kulissen.
Bill Clinton liebt sie, Barack Obama liebt sie auch. Nein, wir sprechen hier nicht über vergangene Eskapaden, sondern über die Serie House of Cards. Laut Clinton ist die Politikserie zu 99% real, nur dass man eine Bildungsreform so schnell durchbringt, das sind dann die unrealistischen 1%. Politikserien erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind ein Spiegel unserer Gesellschaft und reflektieren soziale Fragen und die Entwicklung unseres Gemeinwesens. Vom 27. bis 29. Oktober findet die Tagung von House of Cards bis Game of Thrones in Dresden statt. Wir haben dies zum Anlass genommen, mal hinter die Kulissen von solchen Serien zu blicken. Dazu haben wir Professor Olaf Sanders am Telefon. Er hat bis vor kurzem systematische Erziehungswissenschaften an der TU Dresden gelehrt und ist einer der Referenten der Tagung. Er forscht unter anderem im Bereich der Theorien populärer Kulturen und Medien sowie Filmbildung. Schönen guten Tag, Herr Sanders.
Ja, schönen guten Tag.
Dann wäre jetzt meine erste Frage, was macht denn Frank Underwood jetzt als Hauptdarsteller von House of Cards als ja, aktuell bekanntesten Vertreter von Politikserien so erfolgreich? Warum schauen wir ihnen so gerne zu?
Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich bin ja ein viel größerer Fan eigentlich der Originalserie, die ja schon viel, viel älter ist und aus Großbritannien kommt. Und ich glaube, das, was damals neu war und was Frank Underwood vielleicht ein bisschen perfektioniert, ist, dass er zeigen kann, wie korrupt sozusagen Politik, zumindest im angloamerikanischen Raum, dargestellt wird. Anja Beson, die ja auch Referentin und Organisatorin der Tagung ist, sagt im Gegensatz zu Bill Clinton und Obama, dass man gar nicht so viel aus diesen Serien lernen kann. Aber das ist vielleicht tatsächlich das, was neu ist und was diese Serie auch mit anderen Politikserien wie Borgen zum Beispiel verbindet, dass man sieht, wie machiavellistisch es da zumindest zur Sache geht und dass Politik vielleicht, zumindest in Amerika, ich meine, man könnte das ja jetzt bezogen auf den aktuellen Wahlkampf auch diskutieren, viel, viel weniger mit langer, solider Gremienarbeit zu tun hat, wie man es in der politischen Bildung eigentlich eher sieht, sondern sehr viel mehr mit persönlichem Machtstreben. Und wahrscheinlich gibt es da eine Mischung, über deren Verhältnis man dann sprechen müsste.
Würden Sie damit verbunden sagen, dass solche Serien, also so Serien mit politischen Inhalten, die Zuschauer auch beeinflusst? In ihrem Denken über Politik, über Demokratie?
Na ja, gut. Also ich meine, wir erleben das ja, wir können darüber über Sachsen reden, das, was unter Politik verstanden wird, ändert sich ja auch gerade. Und jetzt könnte man aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, da hängt es erstmal davon ab, was für ein Politikverständnis man hat. Also wenn man eher aus der politischen Bildung kommt und die Tagung jetzt in Dresden wird ja auch von der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet, dann wird Politik ja in der Regel von den politischen Institutionen und den Verfahren, von der Verfassung und so weiter her gedacht. Nur das ist ja vielleicht tatsächlich gerade auch eine Politikvorstellung, die, wenn sie denn nicht in Vergessenheit gerät, das wäre zu scharf formuliert, zumindest von anderen Politikvorstellungen auch verdrängt wird, die viel stärker zum Beispiel übers Internet vermittelt sind und viel eher naheliegen, dass man jetzt nicht alle 4 oder 5 Jahre wählt, um dann in einer repräsentativen Demokratie Politik zu machen oder machen zu lassen, sondern viel stärker direkt einzugreifen. Und das, was diese Serien, also die, über die wir jetzt sprechen, also House of Cards in der alten und in der neuen Fassung oder Borgen als sozusagen etwas moderatere dänische Version, was die zeigen, ist eigentlich eine Verschiebung von institutionalisierter Politik zu eher persönlich betriebener. Politik. Und ich glaube zumindest, dass es um eher persönlich betriebene Politik geht. Das kann man jetzt im amerikanischen Wahlkampf ganz gut auch sehen. Also ist also eigentlich die Frage, ob nicht die Serien auch daran arbeiten, das Politische mit zu verschieben. Aber da müsste man auch drüber streiten, was man da dann für das Politische hält. Wir haben auf der Tagung ja einen ganzen Strauß von Zugriffen, wenn ich mir das Programm jetzt nochmal angucke.
Also kann dann der Zuschauer dann quasi auch besser Politik verstehen und erweitert quasi sein Feld, wie man auch Politik betrachten kann?
Nein. Also ich meine, das hängt ja von vornherein davon ab, was Sie unter Politik verstehen. Also ob Sie Politik sozusagen meinen als etwas, was in institutionalisierten Formen und gesetzlich geregelt abläuft, dann hat, glaube ich, Anja Besant recht, wenn sie sagt, das könnte man gar nicht in Serien füllen, weil wenn man sozusagen jetzt die Ausschussarbeit im Bundestag in eine Serie überführen würde, wäre das wahrscheinlich fürchterlich langweilig. Das heißt, das ist eine spezifische Verdichtung, die aber einen ganz anderen Akzent setzt, aber zumindest bei den Serien, über die wir jetzt noch sprechen, da so tut, als ob sozusagen sie mit institutionalisierter Politik zu tun hätte. So, man kann Politik natürlich auch ganz anders verstehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Philosophen nehmen wie Jacques Rancière, der unterscheidet ja nochmal zwischen Polizei, was im deutschen Sprachgebrauch missverständlich ist, aber im Französischen und im Englischen, wo es ja auch die Unterscheidung zwischen Politics und Policy gibt, und würde jetzt zum Beispiel so ein Motiv, wo das Politische wäre dann etwas oder Politik wäre etwas, wo sich auch tatsächlich eine andere Perspektive auf Gesellschaft eröffnet. Da wäre jetzt so ein Beitrag, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es da darum gehen wird, aber dem Titel nach, wenn Katja Kanzler, ja auch eine Kollegin von der TU, über Khan spricht und Star Trek, vielleicht tatsächlich viel politischer als House of Cards, was sozusagen politisch ist, weil es da eine Vorstellung gibt, so läuft es im Weißen Haus ab oder auf dem Weg dahin. Das hat ja ein paar Seasons gedauert, bis Frank Underwood das Weiße Haus erobert hatte. Der hat ja auch erst außerhalb angefangen. Und hängt das, glaube ich, sehr davon ab, was man unter dem Politischen versteht, was man da lernen kann. Wenn man jetzt Christian Schwake zum Beispiel als Beispiel nimmt, der über das Superheldenmotiv sprechen wird, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob Politik nicht auf eine komische Art heroischer wird oder eben auch unheroischer. Das wären alles so Ansätze, die, glaube ich, auf der Tagung jetzt thematisch werden. Also hoffe ich jedenfalls, dass zumindest dieses Grundmotiv, also ich weiß auch gar nicht, ob Sie darauf hinaus wollen, aber da können wir dann noch tiefer einsteigen, dass diese Serien einem zeigen, wie Politik wirklich geht. Da wäre ich, also wie gesagt, mit Anja Besant skeptisch. Wir könnten ja nur hoffen, dass Politik nicht so funktioniert, wie Frank Underwood sie vorführt.
Ja, das wäre schön. Kann man denn dann diese Politikserien oder Filme und Serien, die das als Thema haben, dann unterscheiden in verschiedene Kategorien? Jetzt gerade war ja House of Cards, hat das ja als Hauptthema Politik und jetzt Khan, also der zweite Star Trek-Film, ja dann eher versteckter. Gibt es da verschiedene Kategorien, wie sich die unterscheiden können?
Naja gut, wir machen diese Tagung ja auch, um das sozusagen rauszufinden. Die ist zwar jetzt ein bisschen anders, weil sie eben auch von der Bundeszentrale organisiert wird, aber die steht ja in einer ganzen Serie von Tagungen, die jetzt von diesem Weiterseenkreis ausgehen. Und das ist ja eher eine Befragung, also ob sozusagen Serien politisch sind und wenn dann wie. Und ich glaube, wenn man jetzt das Programm durchgeht, dann gibt es zumindest die Großunterscheidung zwischen: Das geht jetzt los. Marc Arenhövel wird sich wahrscheinlich mehr mit konkreten Politikserien, also mit House of Cards, mit Borgen und so weiter auseinandersetzen. Ganz zum Schluss gibt es noch einen Beitrag zu West Wing, was sozusagen ja ein früher Vorläufer ist, also wo das Genre sozusagen Politik ist. Und dann gibt es Serien, die fragen, inwieweit das Dargestellte selbst politisch ist. Da würde ich dann zum Beispiel den eben schon angesprochenen Beitrag von Katja Kanzler einsortieren, aber auch Brigitte Georgi-Findlay, die danach ja sprechen wird, über politische Bildung durch Bonanza, wo man dann auch sehen kann, dass natürlich beide Serien, sowohl Bonanza als diese doch inzwischen recht alt gewordene Western-Familienserie und eben Star Trek Khan gehört ja dann zur Next Generation, die ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist, weil sie auch weit über 20 Jahre, wenn ich das jetzt überschlage, alt ist. Die zeigen natürlich, sind natürlich auch Reflexionen auf ein bestimmtes politisches Selbstverständnis in den USA. Also Star Trek, bei Star Trek ist das ja auch viel reflektiert worden und ich denke, in den Western-Serien passiert genau das auch. Dann gibt es, glaube ich, noch einen ganz anderen Ansatz. Also ich weiß nicht, ob man die jetzt so zusammenfassen kann, aber wenn Sie gucken, dass Anja Besant selbst, die ja Politik Didaktikerin oder also Professorin für Politikdidaktik auch in Dresden über Zombies spricht, dann ist Walking Dead zum Beispiel eine Serie, die man so verstehen kann, dass sie so eine Art kleines Labor ist, wie sich unter extremen Bedingungen das Politische immer wieder neu konstituiert. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier dazu sehr vorgreife, aber das wäre meine Zusammenfassung dessen, was ich von diesem Beitrag erwarte, was sie da zeigt. Oder Lars Koch, der ja nochmal auf ein ganz anderes Genre ausgreift, wenn er die Grenzen thematisiert, wobei jetzt aus dem Titel, glaube ich, gar nicht hervorgeht, ob er da wirklich über Fantasy oder so sprechen wird. Und bei mir geht es auch nochmal um was ganz anderes. Also da geht es tatsächlich, weil das meine Frage jetzt des Politischen ist, ob man nicht sehr viel zum Beispiel auch über eine bestimmte Form von in Sachsen gerade aktuell politischen Themen tatsächlich an Fernsehserien sehen kann, die in erster Linie gar nichts mit Politik zu tun haben, wie Sons of Anarchy, was ja eine kalifornische Rocker-Serie war, die inzwischen zu Ende ist, oder eben auch Justified, was eine Serie ist, die in Kentucky spielt, wo es aber interessanterweise so als Nebenspur sehr viele Punkte gibt, die, glaube ich, auch für die derzeitige politische Situation in Sachsen eine wichtige Rolle spielen. Also insofern haben sie ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das einfach zu fassen. Und die spannen sich dann tatsächlich von House of Cards bis Game of Thrones und auch über die lange Seriengeschichte und so. Also insofern ist das ganze Feld, glaube ich, relativ komplex. Und wenn wir am Ende der Tagung wissen, wie sich denn das Politische und Politik in Serien zeigt, dann wären wir wahrscheinlich schon einen ganzen Schritt weit.
Also im Prinzip geht es eben nicht sozusagen um das Genre der Politikserie, sondern es wird einen breiten Strauß an Themen geben. Und dann wird eben geschaut, was man herauslesen kann in Bezug auf das Politische. Habe ich das jetzt richtig verstanden, ungefähr?
Ja, ja. Es gibt natürlich ganz verschiedene Fragestellungen auch. Ne? Also die Politikserie macht den Anfang und auch das Ende, aber es gibt ganz, ganz verschiedene Reflexionen darauf. Also auch den, wenn Sie sich den Abendvortrag angucken, also Elisabeth Bronfen, die ja von außen kommt, aus Zürich, die über The Americans spricht, das ist ja im Grunde eine kalte Kriegsserie. Also man könnte sagen, die referiert auf ein politisches Großsetting, was es heute so gar nicht mehr gibt. Da geht es ja um sowjetische Agenten in den USA in den 1980er Jahren, die da undercover leben, zum Beispiel. Das wäre jetzt eher eigentlich ein historischer Zugriff, wobei das natürlich auch einen Gegenwartsbezug hat, weil sich da spiegelt, was sich eigentlich in der Situation der Weltpolitik geändert hat, seit es diese Blockkonfrontation nicht mehr gibt, die ja im Moment auf eine ganz andere Art auch wiederzukommen drohen oder sich wieder neu aktualisieren. Aber die waren ja zwischendurch für eine lange Zeit auch mal verschwunden. Und ansonsten gibt es ganz, ganz verschiedene Fragerichtungen letztendlich.
Also gibt es fast kaum ein Genre, wo man nicht auf die politische Sichtweise drauf zugreifen kann, ne? Weil man es irgendwo entsteht bei der Entstehung von solchen Serien, ist das irgendwo immer im Hinterkopf wahrscheinlich.
Na gut, Serien können ja einfach politisch sein, indem sie sozusagen auch politische Dinge oder das Politische thematisieren. Sie können ja eine Serie durchaus auch als politische Serie beschreiben, wenn sie einen feministischen Zug haben, zum Beispiel. Oder einen emanzipatorischen in irgendeiner Hinsicht. Und sie haben natürlich einmal das engere Genre der Politikserie, wo es dezidiert um politische Arbeit geht. Also wie eben in House of Cards, wo es dann um die große Politik geht. Man könnte das auch kleiner denken, die kommt leider gar nicht vor. Ich finde da auch immer sehr sehens- und empfehlenswert die Serie Boss, wo es um die Arbeit eines Chicagoer Bürgermeisters geht. Oder was auch eine dezidiert politische Serie ist, die jetzt im Programm gar nicht aufscheint, ist zum Beispiel The Wire, finde ich. Vielleicht eine, über die schon sehr viel gesprochen und geschrieben wurde, wo ja nur eine der fünf Staffeln eigentlich Politik direkt zum Thema hat. Und die anderen dann eben auch das Pressewesen, das Erziehungswesen, die Polizei, den Niedergang der Gewerkschaften im Hafen und so thematisieren. Und da hätten sie die beiden Themen sozusagen gekreuzt. Also einmal geht es direkt um die Stadtpolitik in Baltimore, aber auch wenn sie eine Serie über Schulen in einem Stadtteil, der stark von der Drogenproblematik belastet ist, machen, ist das natürlich eine politische Serie. Oder wenn die Presse nicht mehr ihre Aufgabe erfüllt, ist das ein politisches Thema. Also insofern wäre The Wire ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eine Serie beides sein kann. Explizit Politikserie in der dritten Season und eine politische Serie in den vier anderen.
Wir sprechen ja jetzt hier schon weitgehend über amerikanische Vertreter. Ne? Also das meiste, was Sie jetzt aufgezählt haben, sind eben amerikanische Serien. Sieht es auf dem deutschen Markt da eher mau aus? Kennen Sie irgendwelche deutschen Beispiele sozusagen, die man auch damit einbeziehen könnte?
Mir ist nicht ganz klar, warum, weil es gibt ja durchaus, also jetzt in Europa, vor allen Dingen in Skandinavien, aber auch in Frankreich und in Großbritannien, also Fernsehserien, die diese Qualität halten. Also wie gesagt, House of Cards ist ein Remake einer englischen Serie. Ich sehe das so, dass tatsächlich dass es auch Qualitätsfernsehserien, also was immer das dann ist, es schon vor der HBO-Zeit gab und es gab sie auch in Deutschland. Es gibt auch eine alte deutsche Serie von Edgar Reitz, der auch zum neuen deutschen Film gehört, Heimat, die ist natürlich auch dezidiert politisch, die eigentlich das Schicksal eines Hunsrückdorfes eine lange Zeit bestimmt, dann nochmal im Nachgang von 68 und dann nochmal in der dritten Staffel nach der Wende sozusagen. Dann gibt es auch noch ein Kino-Prequel, der vom Aufbruch nach Amerika handelt. Oder zum Beispiel die von Rainer Werner Fassbinder, Berlin-Alexanderplatz 1980, eine qualitätshaltige Serie. Ich werde ja nochmal den Ausgang nehmen, also weil mich eben die Frage nach der Gegenwartspolitik in Sachsen auch erzählt. Bei Weißensee, die ja auch ganz erfolgreich gelaufen ist und eigentlich die früh die DDR-Geschichte auch thematisiert hat, wo ich jetzt sagen würde, da kann man auch genau sehen, dass das Problem des deutschen Fernsehens im Umgang mit Serien ist, dass die eigentlich viel zu sehr verdichtet. Also die Charaktere sind so überdeterminiert, weil sie eigentlich alle Probleme, die es gibt, auf 8 Personen verteilt haben, dass genau das der Unterschied ist zu amerikanischen Serien, die dann mit einem viel, viel, ja, mit viel, viel mehr ästhetischen Figuren arbeiten.
Wie sehen Sie da im Kontext Deutschland 83? Weil das ist, hat ja auch sehr politische Themen gesetzt ist und war ja auch kritisch, also von Kritikern sehr geliebt, aber jetzt ist es nicht wirklich, weil RTL nicht gut gelaufen, es wurden immer weniger Zuschauer, aber jetzt wurde auch eine zweite Staffel gesichert durch Amazon. Ist das, was Sie positiv sehen, diese Serie, oder haben Sie da auch diese Kritikpunkte, sehen Sie da auch?
Genau, da erwischen Sie mich jetzt auf dem linken Fuß, weil ich die gar nicht gesehen habe.
Ah.
Also zu der kann ich sozusagen gar nichts sagen. Über die habe ich nur gelesen und insofern würde ich die jetzt tatsächlich eher außen vor lassen wollen. Also das, was ich gelesen habe, schien vom Ansatz her jetzt ganz gut zu sein, wobei ich jetzt auch vorsichtig wäre, vielleicht ist das auch ein Problem des kleinen Fernsehmarktes, der sich jetzt eben über die Deutschsprachigkeit auch äußert. Ich meine, HBO, der Sender, mit dem er das Genre der Qualitätsserie sozusagen überhaupt aufkam, mit den Sopranos damals vor allen Dingen, vor nunmehr bald auch 20 Jahren, war ja eigentlich ein ganz kleiner Nischen-Privatsender, der in den USA Serien ohne Werbeunterbrechung gezeigt hat, die für ein ganz kleines Publikum waren. Und das hat sich dann eben langsam jetzt bis zu Game of Thrones, was dann eher für ein großes Publikum ist, verbreitet. Und inzwischen machen ja auch andere amerikanische Serien, andere amerikanische Sender sehr qualitätsvolle Serien. Der deutsche Markt scheint mir da einfach relativ klein zu sein, also für die deutschsprachigen Produktionen und auch ein bisschen von anderen Formaten, die lange gut funktioniert haben, dominiert worden zu sein. Ich meine, wir haben ja auch einen Sonderfall, den man sicher als politische Serie auch thematisieren könnte. Es hat sich jetzt niemand gefunden, das zu tun, aber man könnte natürlich auch in diesem Zusammenhang über die Lindenstraße reden, die ja auch ein spezifischer Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen in Deutschland ist. Zum Beispiel, oder war inzwischen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich würde auch sagen, 30 Jahren mindestens. Da ist natürlich auch eine Menge Material drin. Aber diese Art von Dramaserie, also die wir jetzt aus den USA kennen, ich glaube, da tun sich deutsche Fernsehproduktionsfirmen immer noch schwer. Vielleicht hat das auch was mit Autorenschaft zu tun. Also diese, wobei man da auch länger drüber sprechen müsste, dieser Writers Room Hype, dass sozusagen das eine kollektive Produktion ist, dass das so nicht durchgesetzt ist in deutschen Produktionen bisher. Aber da kann es viele Gründe für geben. Es gibt ja auch genug andere Serien, insofern haben wir da gar keinen Mangel.
Sie hatten ja jetzt im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal Ihr Thema so ein bisschen angeschnitten zumindest. Sie werden ja dann am Freitag darüber referieren, warum die globale Serienkultur erlaubt, politische Verhältnisse besser zu verstehen. Können Sie uns da im Groben schon so einen kleinen, also jetzt nicht den ganzen Vortrag, aber so einen kleinen Abriss geben, worum es Ihnen vor allem geht?
Also worum es mir geht, ist eigentlich mal die Aufmerksamkeit auf Nebenspuren zu lenken. Insofern ist es ja erst kurios zu sagen, wenn Sie Sachsen besser verstehen wollen, gucken Sie eine Serie über Kentucky. Wenn man erstmal denkt, das hat wenig miteinander zu tun. Wenn man sich die Hintergründe anguckt und guckt, was zum Beispiel in Serien wie Justified mit dargestellt wird, dann ist das natürlich zum Beispiel eine Serie, die davon handelt, dass sich die Lebenssituation in einer Region gefühlt zumal erstmal verschlechtert. Interessanterweise auch durch den Rückgang des Bergbaus. Also man sieht plötzlich sozusagen Ähnlichkeiten, die auffallen. Dann hat man natürlich in Kentucky tatsächlich auch eine sehr starke White Pride-Bewegung. Sie sehen jede Menge von in Deutschland verbotenen Tätowierungen zum Beispiel. Also die in den USA, in den Neonazi-Verbindungen in den USA viel gängiger sind, hoffentlich, als sie es hier sind. Und insofern hilft das eigentlich sozusagen als eine Art Vergrößerungsglas, nochmal zurückzugucken und einen auch ein bisschen aus der direkten Situation zu nehmen. Also ich bin jetzt ganz froh, dass es sozusagen keine Serie über Sachsen gibt, sondern dass man eigentlich in Serien wie Justified sehr viel über die Zusammenhänge von protestantischer Religiosität, von Neonazi-Verbindungen und dem Niedergang der Bergbaukultur lernen kann. Und deswegen ist der Titel auch so ein bisschen provokativ, vielleicht sogar viel mehr lernen kann als in einer Serie, die das Thema beschädigtes Leben durch die Geschichte direkt angeht, wie Weißen Sie, wo man ja auch viel lernen kann. Da können Sie lernen, dass es wahrscheinlich eine hohe Quote von Lebensbeschädigungen gibt, die immer noch nachwirkt aufgrund von bestimmten Praxen, die da eben auch noch dargestellt werden. So. Und das überhaupt mal anders zu positionieren, also dass manchmal das Fernerliegende doch das Naheliegende ist, das ist eigentlich das Anliegen, über das ich da sprechen wollte. Insofern wird es gehen, was der Titel jetzt nicht mehr verrät, es geht auch um globales Hillbillytum und mal gucken, wie weit die Diskussion da trägt.
Ja, darauf können wir uns dann sicherlich freuen. Meine nächste Frage wäre jetzt der Begriff Politikverdrossenheit. Ist ja jetzt schon so seit mehreren Jahrzehnten ja ein fester Bestandteil im politischen Alltag und Phänomene wie Pegida und Aufstieg der AfD wird auch häufiger mit dem Begriff dann besetzt. Es sollte ja eigentlich sagen, dass wir uns weniger für Politik interessieren, aber in der fiktionalen Erzählung ist es ja nicht wegzudenken. Und wir haben jetzt schon über mehrere Serien jetzt gesprochen, die das entweder als Hauptthema oder halt eher interpretativer verwoben haben. Warum ist denn das so? Warum kann im Fernsehen und im Kino Politik, können wir da uns da nicht wegdenken?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also ich bin auch nicht ganz sicher, wie die Serien zum Beispiel darauf reagieren. Ich meine, ich bin ja jetzt kein Politikwissenschaftler. Insofern wäre es besser, wenn jetzt Marc Ahrenhövel wahrscheinlich neben mir sitzen würde. Aber für mich ist eigentlich das Erklärungs... Also die Hintergrundfolie, die da stärker thematisiert werden müsste, eine, die ja jetzt auch schon eine lange Geschichte hat. Und da könnte man natürlich drüber sprechen, ob man das bei House of Cards sieht. Das Ganze beginnt natürlich damit, und das hat zu tun mit der Unterscheidung, die ich vorhin versucht habe, zwischen dem Politischen und dessen, was Politik ist und das, was eher Verwaltung ist, dass man uns... Seit Ende der 70er Jahre, ich glaube, Margaret Thatcher ist ein einschlägiger Schnitt oder eben auch Ronald Reagan, der interessanterweise bei The Americans dann auch eine Rolle spielt, also in dem Vortrag von Elisabeth Bromfen wahrscheinlich auch vorkommen wird, eigentlich weltpolitisch sich was gedreht hat, was Politik als alternativlos darstellt. Und letztendlich ist auch ein Großteil der Kanzlerschaft von Angela Merkel dadurch geprägt, dass eigentlich dass immer dem Weg gefolgt wird, zu dem es gerade keine Alternative gibt. Politik ist aber andererseits geprägt von der Frage, wie wir leben wollen. Nur diese Frage wird sozusagen schon ganz lange nicht mehr politisch verhandelt, zumindest nicht in der offiziellen Politik. Und vielleicht ist das auch, da müsste man jetzt gucken, wie das vermittelt ist, eine Erklärung, warum die Serien Politik wieder zum persönlichen Gegenstand machen, weil die Menschen wahrscheinlich jetzt nicht nur hier, die Äußerungsformen in Sachsen sind spezifisch, sich schon weniger davon vertreten fühlen, weil es ja nicht mehr das Politische ist, also die Frage dessen, wie wollen wir leben, sondern die Verwaltung von höheren Zwängen, die es gibt, also sei es nun durch die EU, sei es weltpolitisch, gegen die man dann Widerstand leisten kann, aber gar nicht in der politischen Arena direkt, sondern wie man jetzt ja auch zum Beispiel bei TTIP und CETA sieht dann tatsächlich wieder mit einer Demonstrationskultur. Also als außerpolitisch im Sinne von, wir verhandeln das jetzt innerhalb von politischen Gremien. Also Landtagen, dem Bundestag, wie auch immer. Und da öffnet wahrscheinlich also dieses politische, falsch, das persönliche Motiv, so eine Art Projektionsfläche, die man dann nutzen kann. Aber ich würde sagen, dass die Serien, also ich bin gar nicht sicher, ob die Politikserien eigentlich die politischeren Serien sind. Also auch das kriegen wir hoffentlich im Verlauf der Tagung raus, anhand der verschiedenen Beiträge dann.
Ich hätte noch mal kurz eine Frage zu was Sie vor einer Weile jetzt schon erwähnt hatten, zu dieser Heroisierung, was Sie kurz angesprochen hatten. Haben Sie da selber eine Meinung dazu? Also sehen Sie das eher, dass das eben stärker wird oder schwächer? Weil das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich ein bisschen in meiner Masterarbeit auseinandergesetzt habe. Deswegen fände ich das ganz, ganz interessant noch zu wissen.
Ich bin da ganz gespannt, was der Kollege Schwake da sagen wird. Also in der Serienkultur insgesamt würde ich jetzt eigentlich sagen, haben wir eher einen Anti-Superhelden-Zug. Das heißt, die großen Figuren in den großen Serien sind alles gebrochene Figuren. Also Walter White in Breaking Bad ist eine gebrochene Figur. Tony Soprano ist mit seiner doppelten Vaterschaft, also als Familienoberhaupt und Mafia-Clan-Chef eigentlich immer auch fürchterlich überfordert. Und im Grunde zeigt das schon, finde ich, dass wir eigentlich eher in postheroischen Zeiten leben. Dirk Becker hat dazu ja mal ein Buch geschrieben. Und das heißt aber natürlich auch postheroisch, dass es nicht mehr über große Identifikationsfiguren geht, sondern eher über Verfahren. Und das macht wahrscheinlich Politik auch so wenig greifbar. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Politikverdrossenheit zusammenhängt. Das ist zum Glück dann auch jetzt wissenschaftlich nicht mein Thema, aber wo sie gar nicht mehr Personen haben, die sie mit einer großen heroischen Geste in Verbindung bringen. Also denken Sie jetzt, wenn Sie an die deutsche Politik oder dann eben noch am Anfang eher die westdeutsche denken, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau zum Beispiel, ist natürlich eine heroische Geste. Oder das Zulassen der Wiedervereinigung. Da wird wirklich politisch was entschieden, was vorher nicht absehbar war. Und da wird was ins Werk gesetzt und das ist mit Figuren verbunden, die Reden halten. Und man hat Bilder dazu. Aber keine Ahnung, wenn Sie sich jetzt vorstellen, heute Sächsische Zeitung, das Schulgesetz muss jetzt doch nochmal reformiert werden, um den Übergang zwischen Grundschule und weiterführender Schule neu zu regeln. Das ist nicht wirklich heldenfähig, glaube ich. Also das sind sozusagen eben diese Gremien und Ausschusspolitiken. Und vielleicht sind dann, und da, wie gesagt, da bin ich auf den Beitrag von Christian Schwarke auch wirklich gespannt, sind eigentlich diese Superheldenfiguren, die ja jetzt verstärkt auch ins Kino zurückkehren, wobei die dann auch wieder als Gebrochene zurückkehren, immer stärker, vielleicht auch wieder so eine Kompensationsfigur. Aber das sind, wie gesagt, das sind Spekulationen.
Das klingt schon sehr logisch auf jeden Fall. Ne? Also in dem Sinne, man dann, wenn man auf solche heroischen Figuren zurückgreift, dann wahrscheinlich dann eher wieder auf die historischeren. Also wie dann Lincoln zum Beispiel oder so. So sehr große Figuren. Ja. Das sind nicht die
aktuellen. Ja, oder sie eben. Ja, aber auch wie Ben Cartwright eben bei Brigitte Findlay, der eigentlich auch natürlich so eine Figur ist, die Familie zusammenhält, die den Überblick hat, ne, die immer wieder moderiert. Klar, das hat zu der Zeit noch funktioniert. Bei den Sopranos funktioniert das interessanterweise nicht mehr. Und es könnte sein, dass sozusagen Politik in der Nach-Soprano-Zeit, wenn man sie dann bei Frank Underwood sieht, dass die gar nicht mehr daran glaubt, dass man das Gute moderieren kann. Und was das dann wiederum mit unserer wirklichen Politik zu tun hat, okay, darüber müsste man dann sprechen. Das ist bestimmt spannend. Also vielleicht diesen Glauben, durch politische Arbeit wirklich auch Dinge verändern zu können und nicht nur Veränderungen so gut wie möglich abzufedern. Ja, das ist ein spannendes Feld, ja, vor allen Dingen für die Politikwissenschaft.
Auf jeden Fall, also wir leben nicht nur im postfaktischen Zeitalter, sondern auch im Posthelden-Zeitalter, kann man das so sagen. Dann wäre jetzt auch unsere letzte Frage. Haben Sie eine Lieblingsserie jetzt in diesem Bereich, den Sie auf jeden Fall empfehlen würden für jeden?
In diesem Bereich? Also ja. Ich, ich finde tatsächlich im Bereich der politischen Serie, also wenn man jetzt in den engeren Bereich geht, ich finde, dass die Serie Boss da sehr unterschätzt und sehr instruktiv ist. Ich finde an dieser Serie interessant, das hat aber damit zu tun, dass ich sozusagen vom philosophischen Hintergrund aus der Ecke von Gilles Deleuze komme und dieser Bürgermeister ist zugleich eigentlich so eine Figur wie Frank Underwood im Kleineren, weil es nur um Chicago geht und nicht um die ganze USA, aber zugleich auch jemand, der eine Krankengeschichte durchläuft, die was mit psychischen und psychotischen Veränderungen seiner Weltsicht zu tun hat. Das finde ich total spannend, also bezogen auf diese Frage Genre politische Serie, die kann ich gut empfehlen. Ich habe mich mit House of Cards lange schwer getan. Ich finde aber auch, dass man die englische Fassung nochmal sehen sollte, die ja teilweise bis in die Namensgebung kopiert wird und auch dieses Shakespeare'sche Motiv des direkten ins Publikum sprechen, was Kevin Spacey ja immer wieder auch macht, dass er dem Publikum dann sozusagen erklärt, was jetzt passiert, ist ja direkt daher übernommen worden. Vielleicht ist eigentlich diese britische Serie noch mal viel europäischer als diese dann, ja, dieses große amerikanische Format. Also die finde ich auch sehr sehenswert. Also die britische House of Cards Serie, die alte, und Boss, wenn man es denn in Amerika haben will. Ansonsten mag ich auch, deswegen bin ich auch gespannt auf den Abendvortrag, auch The Americans, also zumindest die erste Staffel fand ich auch gut.
Dann bleibt jetzt nur noch gespannt abzuwarten, was dann so die Erkenntnisse sein werden der Veranstaltung. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch. Wir sprachen mit Olaf Sanders von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und wir sprachen über Politik in Serien. Fassen wir das jetzt mal so zusammen.
Ganz grob.
Genau, vielen Dank.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden.
Filmkränzchen.
Und damit sind wir jetzt wieder beim Filmkränzchen angekommen.
Yeah.
Das heißt, alle haben die Kaffeetassen gezückt.
Mhm.
Und mit welchem Film fangen wir denn überhaupt an, Martin? Ich bin schon wieder so gut vorbereitet.
Ich würde sagen, wir fangen mit dem chronologisch ältesten Film an. Also die Unbestechlichen von 1976.
Aber bevor wir damit anfangen, möchten wir noch kurz den Herrn vorstellen, der sich heimlich ins Studio geschlichen hat.
Ich habe meine Kassetaffe dabei.
Das freut mich sehr. Ilja ist da. Und ich bin mir unsicher, ob ich ihn nicht gleich wieder rausschicke aus dem Studio.
Er ist unser Wahlberater und...
Genau, ich bin der Pegida-Beauftragte hier über die Wahlen hier schauen, um das alles bei der Politik
richtig,
hier
richtig, das ein bisschen richtig auch läuft. Die konservativen Sichtweisen sollen ja auch ihren Platz haben.
Okay, unser Wahlbeobachter ist also mit da, das heißt, wir fangen jetzt an mit dem ersten Film.
Dann sind wir jetzt bei den Unbestechlichen, die zwei großen Journalisten unserer Zeit, die mit dem Pulitzerpreis auch ausgezeichnet wurden, die da ihren eigenen Film bekommen haben, der jetzt schon etwas in die Jahre gekommen ist. Mich hat er ja sofort...
Auch nur 40 Jahre alt,
ach, 40 geht schon, kann man sich schon angucken. Also mich hat er ja sehr logischerweise an den letztjährigen Spotlight natürlich erinnert, den auch die Journalisten in den Vordergrund gesetzt haben. Kann er denn mit diesem Film mithalten oder ist er denn anschaubar noch?
Durchaus. Also ich fand das durchaus spannend. Also die Parallelen sind unglaublich stark, fand ich. Also im Vergleich zu Spotlight, nur dass das Thema vielleicht aus heutiger Sicht schwieriger ist, finde ich. Also ich habe mir dann angefangen, Wikipedia da anzulesen, was da überhaupt Watergate, was da dahinter steckt und wie da Nixon überhaupt da integriert war. Und
aber
das
ich glaube, das liegt doch ein bisschen aus der deutschen Perspektive wahrscheinlich.
Ja, das kommt dazu natürlich, aber so mit Spotlight und irgendwie vergewaltigten Kindern oder irgendwie so Kirchenangehörigen da, kannst
Thema
du mehr
leider
damit anfangen als mit politischen Sachen. Ne? Der Film geht, glaube ich, gut 2 Stunden und ja, es ist also, man muss sich so ein bisschen Mühe geben, sag ich mal. Aber es ist spannend. Also wer sich für Journalismus interessiert, erstens ist halt so ein Meisterwerk für diesen Journalismus, erstmal aus der gesellschaftlichen Perspektive und aus der zweiten Perspektive, wie da die Politik so gehandhabt wird. Aber dann, man muss schon genau zuhören, weil das ist dann so, da fallen Namen, werden irgendwelche Zeitungsartikel eingeblendet, die quasi dann auflösen, was damit passiert, also was die recherchiert haben und ob das auch so alles Sinn und Hand und Fuß hat. Und da muss man halt echt aufmerksam sein.
Ja, den kann man nicht so nebenbei hergucken, das ist schon echt ein bisschen anspruchsvoller, weil auch das Thema ist halt relativ komplex. Ich habe am Anfang erst gedacht, also was ich mal vom Watergate so wusste, war halt dieser Überfall auf das Gebäude, auf das Demokratenhaus und dass dort halt Wanzen...
Genau, die Republikaner wollten irgendwie von den Demokraten Informationen stehlen das war so irgendwie um die Wahlkampfzeit 72.
Und ich dachte, das wäre eigentlich das große Watergate-Ding gewesen, aber das ist ja mal bloß die Spitze des Eisberges dahinter, steht ja ein großes mysteriöses Geldhaufen, der sozusagen eingesetzt wurde, um ganz viele solcher Operationen zu finanzieren und das Ganze herauszufinden mit den, dafür wurden dann 5, 6 Leute, sind dafür groß zuständig und die herauszufinden, die Namen, das ist schon alles sehr verzwickt und da braucht man schon echt Sitzfleisch und Aufmerksamkeit, damit man das auch alles so verfolgen kann.
Ja, also ich glaube, das war auch für mich das größte Problem mit dem Film, weil ich schon dröge fand.
Ja, ist schon trocken.
Also es ist schon, also im Vergleich zu Spotlight, da fand ich eben das Faszinierende, dass sie es echt geschafft haben, obwohl da ja auch nur hin und her recherchiert wird, den Spannungsbogen ein bisschen besser zu halten. Aber es ist halt, also es ist halt ein Journalistenfilm, ne? Und damals war jetzt auch nicht. Die haben halt, aber die haben die ganze Zeit nur telefoniert. Das war mein. Also das.
Da hatte ich ja Trivia ein bisschen gelesen dazu. Robert Redford hat so einen One-Take, eigentlich, da geht es 6 Minuten darum, dass er telefoniert. Und er vertauscht einen Namen, aber ist so halt in seiner Rolle drin, dass er dann einfach weitermacht und dass es quasi dann zu der Szene gehört, dass er dann den Namen verwechselt. Das ist ziemlich gut. Also ein junger Robert Redford, ein junger Dustin Hoffman
mit wunderschönen super, Frisuren.
Mein ja, Gott, ja, ist der so Hammer. Cool.
Diese Mähnen.
Schade, dass wir in dieser Zeit leben,
ja, das wo dann, schade.
Weiß nicht, irgendwie Skinny Jeans oder sowas
ja.
an sind.
Und bauchfrei und so.
Was ich auch ganz interessant fand, dass also der Film konzentriert sich halt sehr auf die Recherche der beiden Journalisten und aber wird jetzt die beiden Journalisten werden jetzt aber nicht groß charakterisiert oder ähnliches. Also du erfährst jetzt nicht wirklich, warum wollen sie das unbedingt herausfinden, woher kommt diese Motivation dahinter, da war jetzt Spotlight, hat das jetzt auch nicht groß gemacht, aber schon immer so ein bisschen. Es gab halt dann auch einen Moment, wo dann auch hat jemand auch ein bisschen ausgerastet ist und dann wirklich eine emotionale Ansprache gehalten hat. Das hat der Film gar nicht. Also der konzentriert sich wirklich groß auf die Arbeit und lässt die Figuren sozusagen jetzt nicht groß in den Vordergrund rücken, sondern wirklich der Fall in minutiös dann wirklich vorgestellt wird, aber halt, deswegen macht es wahrscheinlich auch etwas trockener, gerade aus heutiger Sicht, dass da halt sehr.
Es gibt halt nur so diesen Deep Throat, also diesen Informanten, ja. der dann auch irgendwie auch so in diese Popkultur eingegangen ist, jemand, der Deep Throat heißt. Also
ja, den Namen hat man, weiß, kennt genau. man irgendwie. Ja.
Also vor allem so Zocker kennen, dass er aus Metal Gear Solid 3 genau. ist, auch den Deep Throat und ist schon ziemlich geil und wieder, also das ist so das Einzige, was so eine gewisse Spannung aufbaut, weil die treffen sich dann so in einer Tiefgarage, er steht so im Halbdunkel.
Mhm. Kennt sein Gesicht nicht.
Auf einmal quietschen irgendwo Autoreifen, dann so, oh Gott, jetzt, weiß nicht, jetzt alles aufgeflogen. Aber so weit kommt's nie. Also das ist nur vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, was da wirklich so an Spannung aufgebaut wird. Also das wirklich Spannende ist wirklich diese Recherche, also dass man durch Hartnäckigkeit einfach viel erreichen kann.
Also im Prinzip wird das journalistische Arbeiten nochmal so glorifiziert. Mhm.
Ja, genau, und die zwei Darsteller, also Redford und Hoffman, haben sich halt auch so weit da reingesteigert, die haben sich gegenseitig ihre Dialogparts da auswendig gelernt, also die wussten, was der Gegenpart sagt und konnten halt in ihren Szenen so weit darauf eingehen, dass sie das so realitätsnah wiederbringen konnten. Also der andere wusste, wann der aufhören würde und konnte quasi schon ins Wort fallen, wie so ein natürliches okay. Gespräch manchmal wirken kann. Und das fand ich, also das ist so im Nachhinein dann retrospektiv, als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, das stimmt. Also das war teilweise so ein Tempo und so ein Informationsaustausch, dass du oftmals so bei Meetings hast. Also wenn du ganz neu mit Leuten zusammensitzt, dann hast du Fakten, Fakten, Fakten. Du willst ja viel erreichen in einer Stunde. Und das war auch bei dem Film so. Und dadurch, das war, glaube ich, was für mich auch das Ganze ausgemacht hat, dass ich gedacht habe, es war ein hartnäckiger, also schwieriger Film, aber trotzdem sehr gut gemacht. Er wird ja auch in den USA immer noch als Paradebeispiel gezeigt von investigativen Journalismus.
Auf jeden Fall, ja. Man erfährt auf jeden Fall auch, was es bedeutet, investigativ zu arbeiten, ja. wie viel Arbeit das ist. Ja. Und nicht gerade schöne, wo man sich vorstellt, ja, ist cool, man wird angerufen und dann fährt man zu den Leuten hin und alles. Und dann, nee, das ist harte Schreibtischarbeit.
Ja, aber das liegt wahrscheinlich, also diese Wirkung liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass einfach die, also für mich haben die Dialoge haben eben wirklich relativ realistisch gewirkt. Aber wir schließen, also es ist schon ein bisschen schwierig, ne? Also ja, die Altersanzeichen sind nicht spurlos an dem Film vorbeigegangen, aber man sollte ihn durchaus mal schauen.
Vielleicht auch einfach, um das Thema mal ein bisschen besser zu verstehen, ja. wenn man gerade aus deutscher Sicht, kennt man das ja jetzt nicht, also hat auf jeden Fall davon gehört und weiß, was die Folge war, aber um dann wirklich mal, danach hat man vielleicht dann auch Lust, sich wirklich dann eine Doku oder ähnliches anzugucken und sich wirklich dann umfassend darüber zu informieren, das ist sicherlich das Beste, was der Film heute noch erreichen kann, sozusagen ein bisschen erstmal dafür Interesse schaffen.
Als Bildungsmaßnahme. Ja. Und damit gehen wir chronologisch weiter. Wir kommen zum nächsten Film. Mhm.
Charlie Wilson.
Genau.
Tom Hanks in einer etwas ungewöhnlichen Rolle, eher als Antiheld.
Also in der Hinsicht ja ein bisschen ungewöhnlicherer Film zum Thema Politik, zumindest jetzt im Vergleich mit den anderen zwei Filmen, die wir ausgewählt haben, weil der nicht so ganz ernst
ist. Ja, ist eher eine Satire.
Genau, ein bisschen parodistischer, obwohl ein sehr ernstes Thema ja eigentlich dahinter steckt und man das auch durchaus eher sehr negativ sehen kann. Deswegen ist die Frage, ist das jetzt verharmlost, dass das Thema zu extrem? Was sagt denn der Ilja zu Charlie Wilsons War?
Charlie Wilson und die Schokoladenfabrik.
Auch so könnte man das betiteln.
Ja.
ja, wie heißen die, Raketenwerferfabrik. Mich hat es extrem vom Stil an Wolf of Wall Street erinnert. Das war so dieses lockere, amüsante zu einem relativ ernsten Thema teilweise, fand ich. Ja. Oder The Big Short. Das war ja auch irgendwie so von Thema so relativ locker erzählt, was aber irgendwie gar nicht dazu passt. Ja, Tom Hanks spielt sich wieder selbst und wie drücke ich das am besten aus? Wir haben wieder keinen Anti-Helden. Also das ist, was mir auch...
keinen so, oder ein?
Keinen. Also keinen. Bei den Filmen, die wir geschaut haben, die sind halt vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Ära. Es ist etwas Gutes. Also Politik wird hier irgendwie mit einem Helden quasi verbunden, der etwas getan hat, was jemand anders vielleicht nicht getan hätte.
Aber es ist ganz faszinierend, dass er an sich ist, Charlie Wilson ja eigentlich schon ein Anti-Held, weil er als Frauen, der halt nur schöne Sekretärin einstellt und halt auch gerne trinkt. Also an sich wäre er ja eigentlich der Anti-Held. So, ja. Aber der Film geht halt dann doch nicht diesen einen Schritt weiter, um ihn als richtig gebrochenen, also dann, wie wir es auch im Interview gehört haben, als gebrochenen Mann, der irgendwie dann doch auch wie es DiCaprio dann war in Wolf of Wall Street. Also er scheut sich, glaube ich, dann so ein bisschen voll in die Satire reinzugehen oder halt voll auch einen Anti-Helden so zu zeigen.
Na, der Original Charlie Wilson hat auch gesagt, dass er dieser Film ihn da sehr, also
positiver darstellt.
Genau, also relativ einfach da gehen lässt, so nach der Devise. Ja, also es ist ein sehenswerter Film, weil man halt irgendwie so das nie bewusst wahrnimmt, wie sich quasi Politiker oder Politik sich ja überhaupt einsetzen kann. Also man sieht entweder die Parteien oder irgendwie wirklich die großen Leute, aber dass auch ein Gewählter auch sich persönlich erstmal einsetzen kann und dann aber auch viel erreichen kann, ist hier in dieser Form, weiß nicht, wie genau das so wirklich dieser wahren Geschichte folgt. Es ist schon absurd. Es geht ja darum, dass es irgendwie von irgendwie ein paar Millionen, die dann quasi für Afghanistan zur Verfügung stehen, um einen Krieg gegen die Sowjets und dann auf einmal das Ganze irgendwie auf 100 Millionen, 200 Millionen aufgeblasen wird. Da weiß ich nicht, da habe ich leider nicht genug Zeit gehabt zu recherchieren.
Ja. Also es klingt halt einfach wie ein Schlupfloch, weil da halt irgendwie, so wie es der Film erklärt, dass sie da halt einfach geheim abstimmen und die wissen halt nicht, worüber sie abstimmen. Und der Charlie Wilson, der kümmert sich halt darum, diese Stimmen von den Repräsentanten und Abgeordneten zu holen, die dann einfach dafür abstimmen und er verspricht ihnen dafür etwas, wie man das auch bald dann in Lincoln, was wir auch zum Thema haben werden, sehen wird oder hören wird, dass das halt einfach sein Ziel ist und dass dadurch das funktioniert hat, dass er einfach sich die Stimmen ein bisschen erkauft hat und die dann einfach nicht wussten, worüber sie abstimmen und dann konnten sie einfach so viel Geld, wie sie zur Verfügung hatten oder eigentlich unendlich viel dann für Afghanistan quasi ausgeben.
Zumal er ja auch in Anführungsstrichen nur Congressman.
Ja, genau, er war eigentlich ein unbedeutender Abgeordneter.
Genau, also so vom No-Name quasi, also der ist bestimmt kein No-Name gewesen, aber dass er so eine herausragende Position, der hat ja irgend so einen Orden dann bekommen. Ja. Vom
den größten, den man irgendwie als Zivilist bekommen kann, glaube ich.
Genau.
Oder einer der größten.
Als erster, glaube ich, und sowas. Also es war ja dann so schon riesige Heldentat. Und hier ist es halt so dieser Kontrast, wir sehen dann wieder das aus politischer Sicht, ne? So dieses Verhandeln und irgendwie, ich gebe dir das, du gibst mir das und dann gehst du zum Nächsten und sagst, wenn ich von dem was kriege, ist es dann, kriegst du das vielleicht, aber dann kriege ich von dir wieder das. Also es ist ein unglaubliches Netzwerk
und so
verschachtelt, was man auch sehr stark zum Beispiel bei House of Cards sieht. Also es ist so, man sagt, die Politiker kriegen Geld für irgendwas und nö. Aber wie viel Arbeit da dahinter steckt, Politiker zu sein, dass es einfach ein 80-Stunden-Job ist, pro Tag gefühlt, das ist immer kaum sichtbar. Aber dass man irgendwo bei einem Sektempfang irgendwo dabei ist, ne, das ist ja natürlich, das dann ist es wieder schon wieder der böse Bube.
Ja, also ich fand es auch ganz interessant, wie wir auch so am Anfang gesprochen hatten, dass der Film halt eher relativ leicht ist für so ein schweres Thema, weil es halt letztlich das große Thema ist, dass die USA einfach irgendwo eingreift, halt Krieg verursacht und dann sich nicht mehr drum kümmert. Das ist ja letztlich auch die Lehre des Films. Und daraus hätte man ja ganz leicht auch einen schweren Film machen können. Und er bleibt halt immer ein bisschen mit Abstand und immer noch ein kleines Witzchen.
Das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten verwirrt.
Ja.
Weil man ja auch so praktisch damit rausgeschickt wird, dass er jetzt seinen Orden dafür kriegt, so nach dem Motto, und dass es halt alles top ist, was er da fabriziert hat. Aber im Endeffekt, ich habe nur so ein paar Zeitungszitate gelesen, wo das eben harsch kritisiert wird.
Also er ist ja am Ende so ein Zitat von Charlie Wilson, wo er genau das sagt, die USA macht halt irgendwas und kümmert sich dann nicht um das Endspiel.
And then we fucked up.
Und then we fucked up.
Ja. Eine der letzten Szenen, also es ist jetzt kein großer Spoiler, oder es geht darum, also der Krieg ist ja quasi so unterstützt und gewonnen, ne, dass die Afghanen gegen die, dass die Russen ja abziehen. Und dann sitzen die wieder an diesem Verhandlungstisch, wo es dann vorher um zig Millionen ging und Charlie Wilson will nochmal 1 Million, glaube ich, oder relativ kleine Summe dafür haben,
eigentlich nichts dann,
um in Afghanistan Schulen aufzubauen. Und da wird einfach gesagt, wen interessieren denn jetzt Afghanen? Ne? Ja. Also es ist auf einmal so, so wie Politik funktioniert. Ne? Es ist immer so diese Kritik, auf einmal ist es nicht Mediatisierung, also du kannst das nicht mehr ausschlachten für dich und auf einmal ist es für keinen mehr interessant.
Ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann eben noch so ein Zitat gelesen, dass dann eben aus solchen Schulen sozusagen, die über die Amerikaner also finanziert eingebracht würden, dass daraus dann irgendwie es ist schön, wenn man sich Namen so gut hören kann. Ne?
So diese Rekrutierung wahrscheinlich für.
Das, oh, verdammt.
Die Muach.
Wie heißt denn der Oberterrorist?
Al-Qaida.
Bin Laden.
Bin Laden, genau. Danke. Jetzt hört man ja so selten den Namen, kann man natürlich schnell vergessen, ist klar. Dass daraus so Figuren wie Bin Laden eben hervorgegangen sind. Ich habe das jetzt nicht irgendwie noch mal belegen können in irgendwelchen Artikeln, die ich gelesen habe.
Dass halt heute die Waffen, die damals gekauft wurden, noch im Umlauf sind und gegen Amerika eingesetzt werden von IS-Terroristen wahrscheinlich auch. Deswegen, das hat halt heute noch sehr Brisanz, das Thema. Und ist auch von Aaron Sorkin das Drehbuch geschrieben, also der auch Social Network oder Steve Jobs. Also da im Dialogtechnischen und auch drei große Schauspieler mit Tom Hanks, Julia Roberts und Philip Seymour Hoffman, hat man auf jeden Fall auch aus der Seite, kann man den sich auf jeden Fall noch sehr gut angucken.
Also wenn man die drei Filme zur Verfügung hat, dann auf jeden Fall. Charlie Wilson ist so meine Empfehlung aus dieser Runde, sage ich mal.
Okay. Dann gucken wir uns jetzt auch mal den letzten an, der jetzt, glaube ich, dann meine Empfehlung wäre, wenn man sich jetzt für einen der drei entscheiden würde.
Da sind wir alle gespannt.
Ich finde das schwierig zu empfehlen. Ich bin zuvor eingenommen.
Ja, du bist ja darüber, wenn wir dann reden. Dann geht es nämlich jetzt um Lincoln.
Also wir kommen zum historischen Film-Epos, der praktisch...
Abraham Lincoln.
Genau, der beliebteste, posthum beliebteste Präsident der Amerikaner. Zumindest lange gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Wahrscheinlich immer noch.
Wie es in ein paar Jahren ist, aber ist er.
Aber für dich, Anne, ist es ein schwieriges Thema, ne? Weil du hast dich in der Masterarbeit mit dem Film ausgiebigst beschäftigt und deswegen bist du ihm wahrscheinlich etwas leid.
Wie oft hast du den Film gesehen?
Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Dadurch, dass man in dem Filmprotokoll die Szenen einzeln auseinander nimmt und dann...
Grobe Schätzung.
20 Mal.
Ne? Also der geht ja 2 Stunden, ne?
Ja. 2,5, glaube ich.
So. Na, man 2,5 guckt ihn,
also, ist schon viel.
Man guckt ihn halt nicht so am Stück, sondern es ist halt, du guckst dann Szenen immer wieder und immer wieder und immer wieder an, ne? Solange bist du dann halt noch ein paar Details.
Anne kann einfach jede Pore von Lincoln aufzählen.
Ich habe es, glaube ich, eher schon wieder verdrängt. Ne? Die Masterarbeit ist jetzt auch wieder ein Stückchen her schon. Ich habe die im Sommer abgegeben. Da sind jetzt auch schon wieder ein paar Monate ins Land gezogen. Aber ja, na, es ist natürlich so ein episches Thema, das macht ja Spielberg gerne, sich so den ganz großen Themen zu widmen.
Das war mir auch sehr, sehr wichtig, das Thema.
Genau, und das macht er in Lincoln eben mit der Beendung der Sklaverei in Amerika sozusagen. Also dafür ist Lincoln bekannt, dafür hat er angeblich gekämpft und auch, also was auch von Historikern harsch kritisiert wird schon wieder. Also das ist eben dann schon das Erste, was in Frage steht. Eigentlich war Lincoln wirklich so Feuer und Flamme. Also ist er so wirklich dieser unglaublich moralische, ethische Mensch gewesen, wie er eben gerne gesehen wird und dargestellt wird. Und da gehen dann die Meinungen so von zum der Engel bis hin zum krassen Rassisten sehr weit auseinander.
Ja. Aber ein krasser Rassist kann ja fast nicht gewesen sein, oder? Weil sonst hätte
das
ist
auch übertrieben.
Das wäre dann übertrieben, ne? Also das ist ja gerade dieses seine Leistung für die Ewigkeit, dass er dann letztlich diesen 13. Zusatzartikel der Verfassung durchbekommen hat und dann kurz danach halt dann den Bürgerkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg beendet hat.
Genau.
Und dass wir dort das quasi die letzten 4 Monate, glaube ich, ungefähr in dem Zeitrahmen sehen wir von Lincolns Leben, bevor er zu dem verhängnisvollen Theaterauftritt geht. Und ich fand wirklich, wenn man sich erstmal, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass der Film größtenteils aus Dialogen zwischen alten weißen Menschen besteht, die halt über diskutieren und ausmachen und dann dieses klassische Politikthema mit, ich gebe dir was, dann musst du mir aber was geben. weil Lincoln halt 13 Stimmen braucht oder so um die 13 Stimmen braucht, damit der Zusatzartikel auch wirklich durchkommt. Und das ist, wie man da halt sieht, wie er darum gekämpft hat und welche, und der aber gleichzeitig den Bürgerkrieg noch im Nacken hat und den irgendwie beenden muss oder sollte am besten. Aber das muss halt nach der Ratifizierung des Artikels passieren. Das dann wirklich, fand ich dann besonders halt Daniel Day-Lewis, ist halt wirklich einer der größten Schauspieler unserer Zeit, der halt alle 5 bis 10 Jahre mal aufwacht.
Method Acting
macht. Und dann auf einmal halt dann die Rolle seines Lebens wieder spielt und jetzt dann auch dafür seinen 3. Oscar bekommen hat. Ich halt wirklich faszinierend finde, die Figur, weil er wirkt halt, er ist Daniel Day-Lewis 1,87 Meter groß, aber weil es auch so geschichtlich übertragen wurde, dass halt Lincoln der 2-Meter-Mensch wahrscheinlich war oder 1,90.
Der 6-Millionen-Dollar-Mann.
6-Millionen-Dollar-Mann. Und er wirkt auch im ganzen Film wirklich riesig. Er überragt eigentlich alle mal ein Stückchen und ist halt so ein hagerer, schlanker Mensch, der aber so groß erscheint und halt auch so redet. Diese Stimme finde ich wirklich faszinierend. Also da hat er ja auch irgendwie mehrere Monate dafür trainiert, dieses Raumfüllende. Und er schreit, ohne zu schreien. Er ist laut, ohne wirklich laut zu sein. Das ist wirklich eine ganz faszinierende Beobachtung, diese Figur. Also man merkt wirklich, warum, oder dieser Mythos Lincoln kann man da auf jeden Fall nachvollziehen nach dem Film, wenn man Daniel Day-Lewis sieht als Lincoln.
Wobei ja, der auch
verkörpert er perfekt, Entschuldigung.
Stark auch als Mythos da aufgebaut wird. Ja. Ne? So, kann Anne bestimmt ein paar Worte mehr erzählen. Also es ist so, die Bilder sind so sehr ikonisch, sage ich mal wieder. Es ist, als ob man halt irgendwie in eine Kirche geht, also die Lincoln-Kirche, sage ich mal, und dann sieht man halt den heiligen Lincoln und seine heilige Frau Lincoln. Und ja, und es ist so sehr absurd. Yeah. Also es ist nicht so, dass es ein schlechter Film ist, aber es ist so diese Inszenierung ohne irgendeine Kritik so großartig, wie ich
fand. Also es ist nicht viel Kritik, das ist richtig. Also der Mythos Lincoln wird schon gefeiert.
Genau. Na, das ist eben so, das ist so die Diskussion, die um den Film eben auch stark ausgebrannt ist. Dass so eben auf der einen Seite Spielberg versucht, das so realistisch wie möglich zu machen, das auch auf seine Art und Weise gut macht, aber das auf der anderen Seite halt auch wieder das Problem ist, weil man das ja nie hundertprozentig nachspielen kann, weil das geht eben einfach nicht und dadurch das wieder so als gegeben alles hinstellt. So,
genau, aber ich finde schon, dass er in dem zumindest Aspekt Spielberg eine Kritik schafft, dem ja trotzdem, also Lincoln hat ja den Krieg ein bisschen hinausgezögert und halt trotzdem mehrere hunderttausend Menschenleben mussten sind gestorben, weil halt der Artikel halt noch vorher rausgebracht werden musste. Und man sieht ja dann auch immer wieder, Spielberg setzt dann immer gegen Ende hin, dann immer wieder diese Szenen, wo dann die Grauen des Krieges auch gezeigt werden und dass man dahingehend schon Lincoln kritisieren kann, dass er das so halt gelöst hat.
Ja, jein. Also er bleibt schon wirklich extrem in dieser klassischen Wie Lincoln halt gezeigt wird, es gibt es halt in verschiedenen Ebenen. Es ist halt das eine, dass er sehr melancholisch ist und da auch depressive Phasen hat und er leidet eben stark unter diesem Druck. Auf der einen Seite dann wieder dieses Moralische. Ja, also er hat halt, das ist praktisch er wollte praktisch nach dem Motto nur Präsident werden, um Sklaverei abschaffen zu können. Danach strebt er, was halt ein bisschen, was wirklich übertrieben ist, weil so kann man das halt echt nicht sagen. Und er ist auch nicht der Einzige, der dafür gesorgt hat, dass das abgeschafft wurde. Dass er praktisch so dieses politische Genie ist. Also er weiß genau, was er sagt, was er tut, warum er das so lange rausschiebt. Und er sich im Endeffekt, er überlegt so, aber er entscheidet sich immer für das Richtige. Ja, auch wenn das Opfer kostet, sozusagen. Also es ist so dieser väterliche Herrscher wäre Quatsch, aber es ist wirklich so dieser Landesvater, ne, der versucht eben, das Land in die richtige Richtung zu schieben, das zu steuern.
Danke, Merkel.
Danke, Merkel, ja.
Danke, wir Lincoln.
Aber man kann sich auf jeden Fall noch angucken, weil halt nun mal auch Steven Spielberg ein großer Regisseur ist und der zwar vielleicht nicht mehr ganz so gut ist wie früher, aber man merkt, es gibt immer wieder Szenen, woran man merkt, dass er wirklich ein großer, in unserer Zeit ist und halt dieser Märchenonkel-Aspekt, den er immer sehr gut rüberbringt. Und, und selbst die kitschigsten Szenen kriegt er halt so hin, dass du irgendwie trotzdem betroffen bist. Also gerade dieses gegen Ende hin, wenn dann über den Artikel abgestimmt wird, das war ja, im Film ist es dann so gelöst, dass halt jeder angesprochen wird und der muss dann ja oder nein sagen, ob er dafür stimmt. Ja,
sagen dann,
yay und nay. Es kommt irgendwie aus dem Matrosensein, oder? Glaube ich dann. Dieses yay und nay. Aber und zumindest in der Wirklichkeit habe ich dann gelesen, das war eigentlich nur ein Papier, hat jeder eingetragen, ja, nein. Und das war gar nicht so dramatisch, aber Spielberg macht es dann halt dann dieses große, emotionale, ein bisschen zu viel vielleicht, aber er kann es halt irgendwie,
Pathos.
Das ist dieser Pathos, ja. Und deswegen, also ich finde das dann immer auch trotzdem toll zu sehen und er ist halt einfach tollerer Regisseur, deswegen.
Eine unheimlich aufwendige Produktion, ja, also wer allein schon, wer so Kostüm,
da dafür gab es auch den zweiten Oscar.
Ja, genau.
Das Set-Design ist unheimlich aufwendig.
Ja.
Das ist auf jeden Fall anschauenswert zusätzlich.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass der ja wirklich lange in Arbeit war.
Zwölf Jahre lang ungefähr.
Ja, genau, der praktisch so Ende der 90er sich schon die Rechte dafür gesichert hat und dann der auch mehrmals nochmal neu geschrieben wurde, das Skript, also man eigentlich Tony Kushner erst einen viel größeren Zeitraum mit reinnehmen wollte, also so praktisch seine ganze Präsidentenkarriere und man sich dann, als man es schon fertig hatte, nochmal entschieden hat, nein, wir streichen das.
Die hätten ja so ein Franchise darauf aufbauen können, wie jetzt hier mit den komischen Tierwesen bei Harry Potter. Hätten ja auch mal 5 Teile daraus machen können.
Ja. Lincoln steht wieder auf. Einfach
ja,
genau. Zombie-Lincoln.
Hey, es gibt ja auch Abraham Lincoln gegen Vampir.
Vampire Hunter.
Deswegen, also man kann dann so viel machen als Untotenjäger.
Als Holzhacker,
als Superheld, der bei den Avengers mitmacht.
Der wurde so tatsächlich teilweise von besser bewertet als Spielbergs Lincoln, zumindest von, wenn man dann eben so auf
ach,
so,
weil der kam ja im gleichen Jahr raus, Avengers und Lincoln.
Ja, also ich meine jetzt Vampire Hunter im Vergleich zum...
Ach, bei Vampire Hunter.
Okay. Ja, tatsächlich. Also zumindest, wenn man auf so Aspekte der... Ja, das ist ein total trashiger Film.
Ja,
ne? Das ist das eine. Okay. Aber so gerade so, wenn es um Aspekte der Gleichberechtigung geht. Das ist so das, was am meisten kritisiert wird. Dass es eben nur alte, weiße Männer zeigt, die halt verhandeln. Aber genau das will der Film halt auch machen. Also dieses Demokratie ist kompliziert und anstrengend und so funktioniert es halt.
Based on a true story.
Ja.
Yes.
In a world where Lincoln was a vampire hunter.
Genau, dann beenden wir das mit diesem schönen Ausblick. Und wir haben jetzt unsere Mauer gebaut um das Filmmagazin, glaube ich.
Auf jeden Fall. Die Mauer muss nicht weg, die bleibt.
Die bleibt jetzt, für immer. Ja. Mauern ist auch schon immer eine tolle Idee.
Ja, so. Er muss jetzt leider weg, der muss jetzt noch kurz
als neutraler Wahlbeobachter hier
auf dem Theaterplatz spazieren gehen heute.
Ich muss heute ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen so um die Prager Straße.
Ja, es ist auch gut für die Gesundheit. Dann wollen wir den Ilja nicht länger aufhalten, deswegen beenden wir jetzt die Sendung. Ob das politisch korrekt oder inkorrekt war, müsst ihr jetzt selber für euch entscheiden. Da mag
aber wir haben ein paar Tipps bekommen, auf jeden Fall euch politisch weiterzubilden. Und auf jeden Fall, wenn ihr bei der Tagung schon seid, dann viel Spaß dabei. Und wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall mal rum, was dabei die Ergebnisse waren. Sicherlich sehr interessant.
Ganz genau.
Und ganz kleiner Teaser für die nächste Folge. Dann haben wir nämlich ein Jubiläum.
20! 100 Jahre Filmmagazin. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ja,
und wir haben eine kleine Verlosung nämlich vorbereitet.
Psst. Aber da mehr Informationen im November.
Ja, wir brechen das jetzt hier ab.
Das Filmmagazin. Vom Campusradio Dresden.